hier nimmst du Probiotika, dann nimmst du Flohsamenschalen, dann nimmst du nur die Säfte, dann nimmst du nur dieses Pülverchen. Das ist, wenn ich es einfach mal so sagen darf, Bullshit, weil das Mikrobiom sich ja über deine Lebenszeit hin entwickelt hat und nicht durch so eine 4 Wochen oder keine Ahnung wie lange Darmkur verändert, sondern einfach durch deinen Lebensstil.
Hi, ich bin Luisa vom Koro Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, über das viele nicht gerne reden, den Darm. Aber genau das sollten wir nicht tun, denn er hat einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Was genau wir für unsere Darmgesundheit tun können, welche Rolle verschiedene Lebensmittel und Stress dabei spielen und was es mit einem Blähbauch auf sich hat, erfahrt ihr heute im Gespräch mit Dr. Sandra Weber, einer Expertin für ganzheitliche Gesundheit.
Hallo, liebe Sandra. Ich freue mich wirklich total, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast, in unserem Podcast mit dabei zu sein. Und ich würde mal sagen, zu Beginn stell dich gern einfach mal vor. Wer bist du und was machst du so?
Hallo, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich habe mich total gefreut. Ja, zu mir. Ich bin Sandra. Ich bin Dr. Sandra Weber und ursprünglich Zahnärztin. Arbeite heute aber nicht mehr als Zahnärztin, sondern habe mich komplett auf das Thema Darmgesundheit und Ernährung fokussiert. Und ja, wenn ich es immer kurz beschreiben soll, wer ich bin oder warum ich mache, was ich mache, ist im Grunde eigentlich sehr egoistisch motiviert, weil ich als junge Studentin, als Zahnstudentin ganz viele gesundheitliche Probleme hatte und die leider nicht durch die Ärzte und Ärztinnen, die ich besucht habe, irgendwie behoben werden konnten. Also ich hatte auch nach der Pubertät noch ziemlich Probleme mit meiner Haut. Ich hatte Akne. Ich hatte jeden Tag Bauchschmerzen, also wirklich jeden Tag richtig schlimme Bauchschmerzen. Ich war chronisch müde, auch nach 13 Stunden Schlaf war ich echt noch so, dass ich den Tag nicht gepackt habe. Ich bin dann erstmal aus der Uni heim, habe dann erstmal 2 Stunden geschlafen, bevor überhaupt irgendwie irgendwas wieder ging. Und ich hatte sehr, sehr starke Periodenschmerzen und damit geht man natürlich zum Arzt. Und ich habe damals leider immer nur die Antwort bekommen, Frau Weber, Sie sind gesund, finden Sie sich damit ab, wir können Ihnen leider nicht helfen. Und ich wollte und konnte mich damit aber nicht abfinden, weil es einfach meine Lebensqualität massiv eingeschränkt hat. Ich weiß auch, wenn meine Freunde damals feiern gegangen sind oder so, bin ich nicht mit, weil ich zu müde war oder habe Verabredungen kurzfristig abgesagt, weil ich einfach zu erschöpft war und all diese Dinge. Und drum bin ich am Ball geblieben und quasi war immer auf der Suche, irgendwie doch noch eine Lösung oder vielmehr das Problem zu finden. Und ein Arzt hat dann nach diversen Arztbesuchen irgendwann mal vermutet, dass eventuell ein gemeinsamer Nenner hinter meinen Problemen stecken könnte und hat zum allerersten Mal mein Darmmikrobiom untersucht und tatsächlich dann festgestellt, dass hier alles andere als alles gut ist und ich damals unter einer starken Dysbiose, also einem Ungleichgewicht zwischen den Darmbakterien gelitten habe. Und so bin ich dann als junge Studentin auf das Thema Darm gekommen. Leider war der Arzt sehr gut in der Diagnose und schlecht in der Therapie, also er konnte mir dann leider nicht helfen, das Ganze auch loszuwerden. Und da ich aber selbst halt wahnsinnig interessiert war an Medizin, klar, ich habe ja auch Zahnmedizin studiert, habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt schon weiß, wo das Problem liegt, dann muss ich eben selbst die Lösung finden. Wenn mir niemand helfen kann, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dass ich mich selbst heilen muss. Und das ist mir dann tatsächlich auch gelungen. Ich habe dann angefangen, erstmal so wie, glaube ich, das viele machen, Ratgeber und Blogs zu lesen. Und dann habe ich mich aber sehr schnell an Studien orientiert. Dadurch hatte ich durch die Uni natürlich auch guten Zugriff drauf und konnte dann über die Zeit meine ganzen Beschwerden loswerden. Und das ist genau das, was ich heute beruflich mache. Ich teile mein Wissen, meine Erfahrungen und begleite Menschen dabei, ihre Verdauungsbeschwerden loszuwerden und damit auch einfach ein insgesamt gesundes und glückliches Leben zu führen.
Klingt wirklich nach einer tollen Story und auch, als hättest du richtig viel Erfahrung, aber auch jetzt Wissen dir selber angereichert hat. Und ich glaube, dass wenn man selber so einen Hintergrund dabei hat, fällt einem das natürlich erstmal leichter, aber dann steckt man auch richtig mit viel, mit richtigem Herzen dahinter. Du hast jetzt von dem Mikrobiom gesprochen. Um jetzt vielleicht erstmal in das Thema einzusteigen, würde ich gerne erstmal den Begriff Mikrobiom klären. Könntest du vielleicht mal erzählen, was das genau ist und was da vielleicht dazu zählt?
Ja, gerne. Das ist eine ziemlich gute Frage, weil ich glaube, das ist immer so ein bisschen diffus, was jeder sagt, Darmflora, Darmmikrobiom, aber keiner weiß irgendwie so genau, was ist das eigentlich? Und man kann sich das Mikrobiom oder das humane Mikrobiom, also das Mikrobiom, das uns Menschen besiedelt, einfach vorstellen wie ein riesiges Ökosystem aus verschiedenen Mikroorganismen. Also zu Mikroorganismen zählen vor allem Bakterien, aber auch Viren, Pilze und Archaeen. Und das klingt für viele am Anfang immer erschreckend, so wie auf mir und in mir leben viele Bakterien, Pilze und Viren. Das klingt jetzt nicht so angenehm, aber tatsächlich ist das absolut menschlich. Also wir brauchen dieses Mikrobiom und wir könnten ohne dieses Mikrobiom vermutlich nicht, aber mit Sicherheit nicht sehr gesund und gut leben. Und unser Darm bzw. unser Verdauungstrakt, der hat die Hauptzentrale des Mikrobioms. Also wir haben Bakterien und Mikroorganismen auf der Haut und zum Beispiel auch, weiß man inzwischen sogar auch in der Blase und so weiter. Aber vor allem im Darm befindet sich eine riesige Welt eigentlich an Mikroorganismen. Und im Darm vor allem eben Bakterien. Und die befinden sich vor allem im Dickdarm. Und das Spannende ist, jeder Mensch hat eine höchst individuelle Zusammensetzung der Mikroorganismen. Das ist spezifischer als der Fingerabdruck. Und das macht die ganze Forschung natürlich auch wahnsinnig komplex und spannend und schwierig. Aber wir fangen da ja gerade erst an, überhaupt die Mechanismen zu verstehen. Und das Mikrobiom beeinflusst im Grunde, fällt mir kein physiologischer Prozess oder kein Organ ein im menschlichen Körper, wo das Mikrobiom nicht irgendwie involviert ist in irgendwelchen Prozessen und hat einfach ganz, ganz viele lebenswichtige Aufgaben. Also zum Beispiel eine ganz zentrale Aufgabe des Mikrobioms ist zum Beispiel die Regulation des Immunsystems. Also im Darm befinden sich in der Darmwand sehr, sehr viele Immunzellen, weil einfach über den Darm ganz viele potenzielle Keime und Umwelttoxine und so weiter die Möglichkeit bekommen könnten, in den Körper aufgenommen zu werden. Und deswegen muss im Darm eine ganz, ganz strenge Immunlinie sitzen, die sozusagen ganz streng kontrolliert, wer ist Nährstoff, wer darf rein, wer ist Keim, wer ist Umwelttoxin, wer ist noch nicht richtig aufgespalten an Lebensmittelresten und darf nicht rein. Und die Immunzellen im Darm werden durch das Darmmikrobiom trainiert. Das heißt, sie lernen schon mal so den ersten Kontakt mit Bakterien kennen, lernen zu unterscheiden, wer ist bösartig, wer ist gutartig, lernen auch Lebensmittel zu tolerieren. Also hier ist eine ganz wichtige Übungsstation sozusagen für unser Immunsystem durch das Darmmikrobiom im Darm. Und auch, was viele, denke ich, nicht wissen, ist, dass das Mikrobiom sehr im Hormonhaushalt involviert ist, also sowohl bei der Hormonproduktion als auch bei der Hormonregulation. Zum Beispiel sorgen Mikroorganismen im Darm dafür, ob Schilddrüsenhormone aktiviert werden oder nicht. Das ist auch super spannend, gerade wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen, insbesondere Frauen, an Schilddrüsenproblematiken leiden, dass man da auch immer mal einen Blick mit aufs Mikrobiom wirft. Aber auch, was ich auch super interessant finde, ist zum Beispiel unser Hunger- und Sättigungsgefühl hängt auch davon ab, wie unser Darmmikrobiom zusammengesetzt ist. Und wenn wir unter einer Dysbiose leiden, also einem schlechten Verhältnis zwischen guten und schlechten Bakterien, dann kann das zum Beispiel sehr oft dazu führen, dass man vermehrt Hunger hat, weil vermehrt Ghrelin, also das Hungerhormon, ausgeschüttet wird und Leptin, das Sättigungshormon, unterdrückt wird. Und das regulieren zum Beispiel Mikroorganismen mit. Also das ist super spannend und auch gerade, wenn man an chronische Erkrankungen denkt, wie chronische Entzündungen, sei es jetzt in der Haut in Form von Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte oder auch im Gehirn, Brainfog und so weiter, darf man an das Mikrobiom denken. Denn die Zusammensetzung des Darmmikrobioms entscheidet darüber, wie gesund die Darmwand ist. Und wenn das Darmmikrobiom im Ungleichgewicht ist, dann kann es eher zu Entzündungen in der Darmwand kommen. Und die Darmwand ist einfach eine Riesenfläche, das ist so groß wie ein Tennisplatz ungefähr. Das heißt, wenn es hier zu vermehrten Entzündungen kommt, werden extrem viele entzündungsfördernde Botenstoffe, Zytokine, ausgeschüttet. Und das Problem ist, die Botenstoffe bleiben nicht in der Darmwand, sondern können dann über die Darmwand ins Blut gelangen und vom Blut dann in den gesamten Körper und dann in der Haut, im Gehirn, in Gelenken zu chronischen Entzündungen auch führen. Das ist mal so ein ganz grober Überblick. Mhm. Da gibt es natürlich noch ganz viel, wofür das Mikrobiom zuständig ist.
Wow, wirklich super spannend. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das so viel mit dem Immunsystem, mit den Hormonen zusammenhängt. Ist das dann so, dass unser Mikrobiom sich auch ständig verändern kann, je nachdem, mit was wir es füttern? Weil du ja schon gesagt hast, das sieht bei jedem anders aus.
Auf jeden Fall. Also das Mikrobiom ist eigentlich ein Fußabdruck unseres Lebens. Das fängt bei der Geburt an, das fängt wahrscheinlich sogar schon in der Schwangerschaft an, darüber weiß man aber noch nicht ganz so viel. Aber schon mit der Geburt wird entschieden, wie kommt ein Mensch auf die Welt, welche Bakterienimpfung sozusagen bekommt er mit. Wenn er per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, dann bekommt er erstmal Kontakt mit Hautbakterien der Mutter. Wenn er über die vaginale Geburt auf die Welt kommt, kommt er erstmal mit der Vaginalflora oder mit der Darmflora in Kontakt. Also das sind sehr, sehr viele Mechanismen. Aber natürlich auch, wie ernähre ich mich oder wie ernähre ich mich überwiegend? Welche Medikamente nehme ich ein? Welchen Umweltfaktoren, welchen Umweltgiften bin ich ausgesetzt? Wie viel Stress habe ich? Das ist ein Riesenthema. Das Mikrobiom wird durch unser Nervensystem, also ob es sich in einem entspannten Modus oder in einem sehr angestrengten, stressreichen Modus findet, verändert sich die Zusammensetzung vom Mikrobiom. Also da spielt sehr, sehr viel eine Rolle, aber auch Bewegung und Schlaf. Zum Beispiel weiß man, dass Menschen, die sich mehr bewegen als andere und aber grundsätzlich einen ähnlichen Lifestyle haben, ein viel artenreicheres Mikrobiom haben als Menschen, die sich weniger bewegen. Was ich auch wieder ultra spannend finde. Da weiß man auch übrigens die Hintergründe noch nicht so genau, warum das so ist. Aber es ist so.
Wow, also kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass jetzt Bewegung so viel mit dem Darm zu tun hat, weil die kommen ja irgendwie nicht wirklich in Kontakt, beziehungsweise das sind ja ganz andere Organe oder Körperteile, die da miteinander verbunden sind oder die funktionieren. Würdest du dann sagen, dass es mehrere Arten von so einem gesunden Mikrobiom gibt? Oder gibt das ein spezifisches, gesundes? Oder gibt es ein krankes Mikrobiom? Gibt es da verschiedene Kategorien?
Das ist eine sehr gute Frage, denn tatsächlich weiß man noch gar nicht so genau, beziehungsweise kann gar nicht konkret sagen, was ist denn ein gesundes Mikrobiom oder welche Bakterien genau befinden sich in einem gesunden Mikrobiom und wie sieht ein krankes Mikrobiom aus? Und tatsächlich ist eigentlich der einzige Marker, den man bisher festgestellt hat, die Artenvielfalt und der Reichtum an Bakterien. Also je mehr Bakterien und je mehr verschiedene Arten von Bakterien in einem Mikrobiom vorhanden sind, umso gesünder, umso stabiler ist es. Je einseitiger ein Mikrobiom ist, das heißt weniger Arten und je weniger Anzahl an Bakterien vorhanden ist, umso gesundheitskritischer scheint es zu sein. Das ist tatsächlich nach aktuellem Stand der einzige Faktor, den man schon weiß, weil man ist natürlich immer auf der Suche und sagt, okay, wenn Bakterium A vorhanden ist, dann ist alles super und wenn Bakterium Z vorhanden ist, dann wird es schwierig. Klar gibt es Bakterien, von denen man schon weiß, die sind eher günstig oder ungünstig, aber man muss sich das wirklich vorstellen wie ein komplexes Ökosystem oder wie eine Stadt. Man kann jetzt nicht nur sagen, weil Person A da ist, also ich sage jetzt mal Person A, ne, also Bakterium A, ist da, das ist so netter. Aber wenn der auf Bakterium B trifft, einen doofen Nachbarn hat, kann der auch ungemütlich werden. Das heißt, es ist unheimlich schwierig, wirklich zu analysieren, wann ein Mikrobiom sich positiv auf den Menschen oder auf die Gesundheit des Menschen auswirkt und wann negativ. Abgesehen davon, dass man eben weiß, je mehr verschiedene Bakterienarten, umso entspannter. Ich stelle mir das immer so vor, je mehr verschiedene Charaktere, umso mehr gleicht sich irgendwie alles aus. Mhm. Und sobald es einseitig wird, wird es dann potenziell gefährlich.
Total gut erklärt. Würdest du dann trotzdem sagen, weil du jetzt gesagt hast, Bewegung, Stress spielt alles eine Rolle, um unser Mikrobiom ja zu fördern oder um die Artenvielfalt zu fördern. Würdest du sagen, Ernährung spielt trotzdem noch die größte Rolle? Oder welche Rolle spielt Ernährung?
Also Ernährung spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und ich hätte wahrscheinlich lange die Frage so beantwortet, dass ich sage, ja, Ernährung hat den Haupthebel. Inzwischen würde ich das nicht mehr sagen. Inzwischen würde ich sagen, sind es Stressreduktion und Ernährung gemeinsam. Denn es ist einfach unglaublich faszinierend, was im Prinzip jeden Tag an neuen Erkenntnissen kommt, wie sehr wirklich der Zustand des Nervensystems, also chronischer Stress, unter dem die meisten von uns leiden, über x verschiedene Wege, sei es dadurch, dass die Darmwand schlechter durchblutet wird, sei es dadurch, dass permanent Stresshormone, Cortisol auf das Mikrobiom wirkt, was wiederum Lactobacillen, Bifidobakterien absterben lässt, wodurch sich der pH-Wert verändert und so weiter. Also es ist unfassbar komplex, wie wirklich Stress auf biochemischer Ebene das Mikrobiom verändert. Und ich würde sagen, diese beiden Komponenten zusammen, also Stressreduktion, und damit meine ich die Reduktion von chronischem Stress, anhaltendem Stress, und die Ernährung gemeinsam sind meiner Meinung nach wirklich die Haupthebel, um das Mikrobiom zu unterstützen.
Wenn wir jetzt auf das Thema Ernährung nochmal ein bisschen spezifischer eingehen, würdest du sagen, da gibt es bestimmte Lebensmittel oder ja auch Nahrungsergänzungsmittel, die das Mikrobiom dann fördern können oder auf die man nicht verzichten sollte?
Ja, also was man definitiv sagen kann, um ein artenreiches Mikrobiom aufzubauen, ist die beste Ernährung eine abwechslungsreiche, pflanzenbasierte Ernährung. Und ich werde immer gefragt, ja, soll ich mich jetzt vegan, vegetarisch, keto, low carb, wie soll ich mich jetzt ernähren? Das ist im Prinzip überhaupt nicht wichtig. Welchem Stempel du dem Ganzen geben möchtest, ist völlig egal. Das Wichtigste, was du machst, ist, dass du so viele verschiedene pflanzliche Lebensmittel wie möglich und so naturbelassen wie möglich regelmäßig zu dir nimmst. Also im besten Fall wirklich 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche. Und unter pflanzlichen Lebensmitteln verstehe ich Obst, Gemüse, Samen, Saaten, Hülsenfrüchte und so weiter. Und ob du jetzt dazu dann gerne noch Fleisch essen möchtest oder eher Kohlenhydrat reduziert essen möchtest, solange die Ballaststoffe erhalten bleiben, ist dann so ein bisschen die individuelle Präferenz. Aber am wichtigsten ist wirklich, das Mikrobiom mit Ballaststoffen aus Pflanzenfasern zu füttern, denn das ist das Lebenselixier für unsere wichtigsten Darmbakterien. Denn die produzieren aus, wenn unsere Darmbakterien Ballaststoffe bekommen, halten sie sich positiv und produzieren für uns positive Stoffe. Wenn Darmbakterien anderes Futter bekommen, zum Beispiel sehr fettreiches Lebensmittel wie Fastfood, in denen viele Transfette und so weiter enthalten sind, verhalten sie sich anders und produzieren andere Stoffe. Oder wenn sie sehr viel Zucker, sehr viel Süßstoffe, sehr viel Aromen, sehr viel Konservierungsstoffe, Emulgatoren und so weiter bekommen, verändert das nicht nur sozusagen, wer Futter bekommt, die besseren oder die schlechteren Bakterien, sondern auch, wie sich Bakterien grundsätzlich verhalten. Und sie können dann so ein bisschen ihren Charakter verändern, je nachdem, wie sie gefüttert werden. Und dadurch kann man mit der Ernährung maßgeblich das Mikrobiom manipulieren. Und mit manipulieren meine ich verändern in beide Richtungen, dass man es in eine positive Richtung manipuliert oder auch in eine negative Richtung, je nachdem, wie man sich ernährt.
Also würdest du sagen, generell auf Fastfood, Zucker und Süßstoffe eher verzichten, also vor allem auf Fastfood dann?
Also ich finde immer ganz wichtig, verzichten finde ich ist immer so ein schwieriges Wort, weil man damit ja auch sehr viel Negativität verbindet. Ich finde es immer wichtig, für sich einen gesunden Lebensstil oder eine gesunde Ernährung zu wählen, die sich auch richtig, richtig gut anfühlt. Und was für mich zum Beispiel super gut funktioniert, ist so das 80-20-Prinzip, beziehungsweise inzwischen ist es eher so ein 90-10-Prinzip, dass ich sage, ich halte mich zum Hauptteil wirklich an eine richtig gesunde Ernährung im Sinne von abwechslungsreich, naturbelassen und so weiter. Und bin da aber nicht dogmatisch, sondern erlaube mir auch die Möglichkeit, in Situationen, wo es sich irgendwie gut anfühlt, gegebenenfalls auch mal irgendwie hochverarbeitete Lebensmittel mit reichlich Zusatzstoffen zu essen, aber halt als Ausnahme und nicht als tägliche Basis. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und ja, also grundsätzlich ist es schon so, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen sich in Europa ernähren, mit sehr, sehr vielen verarbeiteten Lebensmitteln, die eben reich an Zusatzstoffen sind, das ist definitiv ein Problem, führt das Mikrobiom, führt zur Verarmung des Mikrobioms, dass es einseitig wird. Und da spielen Zusatzstoffe, Süßstoffe, Zucker auf jeden Fall eine große Rolle, ja.
Mhm. Ja, das stimmt. Also ich glaube, verzichten ist wahrscheinlich auch gar nicht so gut, weil dann ja wahrscheinlich Heißhunger und was auch immer hochkommt und man sich doch mal was auch erlauben darf und soll auch.
Also ich habe das bei mir selbst festgestellt und stelle das auch in meiner Arbeit ganz oft fest, dass in dem Moment, wo wir diese Regel, perfekt sein zu müssen, aufheben, es dann von ganz alleine immer gesünder wird. Also es war bei mir auch so, als ich versucht habe, wirklich 100% glutenfrei, 100% vegan, 100% zuckerfrei und so weiter zu sein. Das war ein wahnsinniger Druck und wahnsinnig schwierig und weit weg von Entspannung, was ja wiederum ein wichtiger Faktor fürs Mikrobiom ist. Und in dem Moment, wo ich mir erlaubt habe, auf meinen Körper zu hören und zu lesen, nach welchen Lebensmitteln ich mich auch wie fühle, ist es wirklich von ganz von alleine gekommen, dass ich immer, immer öfter die gesunde Wahl getroffen habe, weil ich da Bock drauf hatte. Und das ist für mich auch der Weg, dass ich sage, okay, ich komme wieder mehr in den Kontakt. Wie fühlt sich mein Körper wann an? Mhm. Und dann habe ich beim nächsten Mal automatisch keine Lust, irgendwie was auch immer jetzt beispielhaft Chips und Currywurst zu essen, sondern habe irgendwie richtig Lust auf ein schönes Quinoa-Gemüse oder was auch immer. Aber das ist natürlich ein Prozess und ich glaube, was wir durch die Diätindustrie und so weiter halt oft lernen, sind diese krassen Regeln und strenger Verzicht und eine Diät einhalten, so und so viele Tage, was dann halt häufig in einem sehr restriktiven und schmerzhaften Essverhalten enden kann, was dann langfristig einfach nicht die Gesundheit fördert. So würde ich die Herangehensweise anders angehen.
Ja, ich habe selber bei mir auch schon öfter bemerkt, dass wenn ich mal ein paar Tage auf was Süßes verzichte, dass ich auch gar nicht mehr so das Verlangen danach habe.
Total.
Und dass sich das dann von selber auch umstellt, dass ich ja total Lust habe auf Obst und Gemüse und auf was Gesundes und gar nicht mehr so Cravings habe nach was Süßem. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich da im Darmmikrobiom auch was tut, dass sich da die guten Bakterien dann irgendwie doch vermehren und so auch das Heißhungergefühl ein bisschen verändern.
Total. Also das Mikrobiom bzw. der Darm steht ja in super engem Kontakt mit dem Gehirn. Also früher hat man immer von der Darm-Hirn-Achse gesprochen, heute spricht man von der Darm-Mikrobiom-Hirn-Achse, weil man einfach weiß, dass das Mikrobiom da so wahnsinnig viel mitzuquatschen hat. Und wenn wir unsere Ernährung verändern, züchten wir natürlich auch andere Bakterien in unserem Darm, die wiederum Botenstoffe abgeben, die über das Blut in unser Gehirn gelangen und in unserem Gehirn ganz andere Informationen hinterlassen, worauf wir dann wieder Lust auf andere Lebensmittel haben und auch der Geschmack verändert sich. Wenn man jetzt, sage ich mal, aus der ganz klassischen deutschen industriereichen Ernährung kommt, dann ist die Süßschwelle enorm hoch. Wenn wir uns schon anschauen, dass teilweise Babynahrung zusätzlich gesüßt ist und so weiter. Das heißt, unsere Toleranz, ab wann wir etwas süß finden und dadurch Befriedigung erfahren, ist extrem hoch. Und wenn man eine Weile auf Zucker verzichtet oder auf süße Lebensmittel verzichtet, kann sich das wieder regulieren. Man kann quasi den Geschmack so ein bisschen ein Stück weit resetten und dann isst man eine Banane und denkt sich, wow, ist das süß. Und ich weiß, bei mir war das diese Erkenntnis, als ich das zum allerersten Mal gemerkt habe mit einem, kennst du diese Schoko-Kinderriegel? Die habe ich, fand ich früher immer super toll. Und wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, das könnte zu süß sein. Und dann nach meinem ersten Zuckerveränderungsversuch habe ich dann nach langem wenig Süßessen mal wieder ein Kinderriegel gegessen. Und nach der erste Bissen war so, oh geil, Kindheitserinnerung. Und der zweite Bissen war dann so, das schmeckt ja einfach nur süß. Und ich mag das gar nicht mehr. Und das finde ich unglaublich faszinierend, wie der Körper sich da auch einfach verändert, je nachdem, woran er gewöhnt ist.
Voll, dass sich der Körper da so anpasst und wirklich, ja, quasi seinen Süßungsgrad oder wie man auch immer dazu sagt, wirklich da regulieren kann. Ist mega faszinierend. Würdest du dann so sagen, dass man ein gesundes Mikrobiom auch spezifisch nochmal fördern kann, wenn man fermentierte Lebensmittel wie zum Beispiel Kimchi einsetzt oder isst und die Artenvielfalt dadurch noch ja, erhöhen kann? Oder würdest du sagen, das ist eher nicht so nötig?
Also, es gibt auf jeden Fall Hinweise dazu, dass fermentierte Lebensmittel, sei es jetzt in Form von fermentiertem Gemüse wie Sauerkraut, Kimchi oder auch Getränke wie Kombucha oder Kefir, die Diversität, also diese Artenvielfalt, tatsächlich erhöhen können. Das heißt, wenn man es verträgt, denke ich, ist es auf jeden Fall noch so ein bisschen so der, wie soll ich sagen, der Extra-Kick oder das Fleißsternchen, das man machen kann, dass man einfach häufiger fermentierte Lebensmittel in seine regelmäßige Ernährung integriert. Ich denke aber nicht, dass es viel verändert, wenn man ansonsten nichts verändert. Also wenn ich jetzt sehr viel Fastfood esse, sehr viel Stress habe, mich wenig bewege, schlecht schlafe und mich aber nur von Sauerkraut und Kimchi ernähre, wird das meine Darmflora nicht optimieren. Das heißt, es ist mehr so ein Puzzlefragment, das ich noch mit hinzunehmen kann, wenn ich die anderen Bausteine auch berücksichtige. Und dann kann es schon nochmal so ein Shift oder dieses i-Tüpfelchen geben. Aber ganz viele Menschen, die schon länger Verdauungsbeschwerden haben, tun sich unglaublich schwer mit fermentierten Produkten. Also gerade beim Reizdarm oder auch bei Histaminproblematiken wird jeder sagen, ist ja schön und gut, ich soll hier Sauerkraut essen, aber danach geht es mir einfach richtig, richtig dreckig. Da würde ich sagen, nimm den Druck raus, entspann dich, versuch erstmal die anderen oder nicht nur versuch, sondern geh die anderen Säulen an, kümmere dich um dein Stressmanagement, kümmere dich grundsätzlich um mehr Abwechslung in deiner Ernährung, mehr Obst, mehr Gemüse. Und wenn das alles dann richtig gut läuft, dann kannst du dich auch noch an probiotische Lebensmittel heranwagen.
Ist es dann, weil der Darm erstmal überfordert damit ist und nicht weiß, wie er reagieren soll oder was das auf einmal ist?
Ja, absolut. Also man kann sich vorstellen, unsere Bakterien sind Lebewesen wie wir und die hungern gar nicht gerne. Also die Bakterien lieben es, konstant Futter zu bekommen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel sehr lange ballaststoffarm ernährt hat und dann wieder anfängt oder gleich dann sogar mit probiotischen Lebensmitteln, also mit fermentierten Lebensmitteln startet, dann sind die Bakterien völlig überfordert und sind unter Umständen gerade gar nicht in dem Modus, die passenden Enzyme zu produzieren. Bakterien können, das ist unglaublich spannend, sich anders als wir Menschen an ihr Futter anpassen und passende Enzyme produzieren. Also wenn man jetzt Bakterien langsam heranführt und denen immer mehr Ballaststoffe zuführt, fangen die an, vermehrt die passenden Enzyme zu produzieren, um diese Lebensmittel abzubauen. Wir Menschen, stellen wir uns mal vor, wir fangen jetzt plötzlich an, Steine zu essen. Deswegen werden unsere Zellen nicht anfangen, Enzyme zu produzieren, um Steine zu verdauen. Nein, funktioniert nicht. Bakterien können das. Das bedeutet, wenn ich jetzt das Ziel habe, ich möchte mehr probiotische Lebensmittel integrieren, dann würde ich jetzt nicht mit einem Topf Sauerkraut anfangen, sondern wirklich auch da, je nachdem, wie sensibel ich bin, aber in sehr, sehr kleinen Mengen anfangen, damit sich mein Mikrobiom daran gewöhnen kann und ich dann langfristig auch wieder mehr davon vertrage. Und im Grunde ist es genau so, was du gerade gesagt hast. Das Mikrobiom ist am Anfang überfordert. Das führt dann oft zu richtig schmerzhaften Symptomen. Man kann aber, wenn man es geschickt und richtig angeht, das Mikrobiom optimal trainieren und sozusagen wieder an diese Lebensmittel gewöhnen und dass sie die richtigen Enzyme produzieren, sodass man dann langfristig auch wirklich eine ballaststoffreiche Ernährung und wenn man möchte auch mit Fermenten angereicherte Ernährung umsetzen kann.
Das heißt, es wäre jetzt keiner verloren und jede Person, die nur Fastfood isst, selbst die kann ihr Darmmikrobiom noch so fördern, dass es quasi wieder gesund wäre?
Natürlich kann man nichts pauschalisieren und ich kann jetzt nicht sagen, jeder wird gesund, aber auf jeden Fall kann jeder sein Mikrobiom mit wenig Aufwand oder sagen wir mit wenig Kosten, mit viel Eigenverantwortung sehr, sehr schnell maßgeblich verändern. Und dann kommt es immer noch darauf an, wenn zum Beispiel Menschen auf Medikamente angewiesen sind, dann ist es natürlich ein Faktor, den man jetzt nicht einfach wegknipsen kann. Manche Medikamente sind einfach gerade richtig und wichtig, dann ist es okay. Aber auch hier muss man sich bewusst sein, die meisten Medikamente wirken sich negativ aufs Mikrobiom aus. Und gerade dann ist es, das hole jetzt ein bisschen weiter aus, weiß nicht genau deine Frage, aber fällt mir gerade nur ein, gerade dann, wenn ich solche Faktoren habe, die ich nicht umgehen kann, weil ich weiß, ich muss das Medikament nehmen oder was weiß ich, dann ist es so wichtig, diese anderen Säulen über die Ernährung, über Stressmanagement, über Bewegung und Schlaf zu optimieren, damit mein Mikrobiom dann Ausgleich bekommt und stabil sein kann. Und aber um die Frage zu beantworten, ja, auch jemand, der jetzt die letzten 50 Jahre sich nur von Fastfood ernährt hat, kann sein Mikrobiom maßgeblich verändern, wenn er anfängt, die Ernährung zu verändern, wenn er anfängt, Stress zu reduzieren und so weiter.
Super spannend. Auch super spannend mit den Medikamenten. Das kann ich mir natürlich vorstellen, selbst wenn man sich wahrscheinlich so eine Ibuprofen...
Voll. Ja, also gerade die, Entschuldigung, dass ich hier unterbrochen habe, aber gerade die Standardmedikamente, die man so leichtfertig nimmt, Ibuprofen, Schmerzmittel, die Antibabypille, was so viele Frauen nicht wissen, manipuliert das Mikrobiom. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass immer, wenn eine junge Frau Darmprobleme hat oder eine Dysbiose hat, es an der Antibabypille liegt, aber die ist einfach ein Puzzleteil auf diesen ganzen... Sammelsurium an Faktoren, die die Dysbiose auslösen können. Und ich sehe das ganz, ganz oft, dass ich dann im Gespräch in meiner Arbeit feststelle, dass da seit Jahren die Antibabypille genommen wird und nie jemand darüber gesprochen hat, ob man vielleicht mal versucht, andere Verhütungsmittel zu finden, um diesen Faktor Dysbiose besser in den Griff zu bekommen. Also so Sachen darf man einfach im Hintergrund haben oder diese Ibu, die man schnell mal einschmeißt, weil es irgendwie da und da zwickt. Schön und gut, dass wir Schmerzmittel haben. Ich möchte keine Welt ohne Schmerzmittel. Aber dass man da einfach einen bewussten Umgang damit bekommt und sich klar ist, dass das Ganze Konsequenzen hat, auch auf Mikrobiomebene.
Voll. Kannst du oder weißt du, wie genau sich das dann auswirkt, ob so eine Ibuprofen oder auch, sage ich mal, die Hormone in so einer Antibabypille, ob die guten Bakterien dann irgendwie ja angreifen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da eine Ahnung? Nee.
Ja, also das geht natürlich jetzt sehr in die Biochemie. Von Antibiotika weiß man das ziemlich genau. Also da gibt es verschiedene Antibiotika mit verschiedenen Wirkmechanismen auf die Bakterien. Manche Antibiotika verhindern zum Beispiel, dass sich Bakterien vermehren können. Andere Antibiotika zerstören die Zellmembran der Bakterien und zerstören wirklich das Bakterium selbst. Also das sind unterschiedliche Mechanismen. Und wie das jetzt genau beim Ibuprofen oder der Antibabypille ist, welche biochemischen Prozesse da ansetzen, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Ob die jetzt in den Stoffwechsel der Bakterien eingreifen, ob die Zellmembran zerstören, ob sie die Bakterien nur an der Fortpflanzung verhindern, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Aber allein, dass es möglich ist, ist total verrückt. Also wirklich Wahnsinn, voll spannend.
Ja, das ist zum Beispiel auch ein ganz großer Punkt, weil Medikamente bislang gar nicht darauf geprüft wurden vor der Zulassung, ob sie das im Darmmikrobiom verändern oder nicht, weil man sich natürlich über diese Auswirkungen des Mikrobioms bis vor einigen Jahren gar nicht bewusst war. Das heißt, weil man jetzt denkt, naja, wenn ich das Medikament verschrieben bekomme oder auch rezeptfrei in der Apotheke bekomme, kann es ja nicht so schlimm sein. Nein, dadurch, dass dieses Feld so neu und so jung ist, wurden diese Medikamente nie darauf getestet. Das heißt, auch hier findet gerade ein riesen Umdenkungsprozess in der Pharmaindustrie statt, weil ganz andere Prüfungsmechanismen und Tests notwendig sind, um vor der Zulassung eines Medikaments entscheiden zu können, in welchem Ausmaß das Mikrobiom verändert und ob dann noch Kosten-Nutzen sozusagen auf der Nutzenseite liegen oder ob man mehr Schaden anrichtet als Nutzen durch das Medikament.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, weil wenn man bisher noch gar nicht weiß, was so richtig dahinter steckt oder was man damit kaputt machen kann, und dabei ist das so wichtig, wie du ja vorhin auch gemeint hast, mit wie vielen Sachen das Mikrobiom zusammenhängt, das ist richtig wichtig, dass man das vorher gut testet.
Ja, da wird auch, denke ich, noch ganz viel passieren, aber wie gesagt, aktuell gibt es, denke ich, noch wesentlich mehr Fragezeichen als Aussagen.
Ich hätte noch eine kurze Frage zu so Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe nämlich schon viele Pulver online entdeckt, die eben probiotisch, präbiotisch wirken sollen. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Oh, das ist ein Riesenthema. Ich glaube, dazu könnten wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Also Probiotika, für alle, die vielleicht nicht wissen, was es ist, sind Bakterien. Präbiotika sind Futter für die Bakterien. Also Präbiotika sind letztendlich die beliebtesten Ballaststoffe für unsere Bakterien, die in Probiotika enthalten sind. Und der Gedanke hinter Probiotika ist, dass man sagt, na gut, wenn das Mikrobiom verarmt ist oder die falschen Bakterien zu viel da sind und so weiter, dann wäre es doch cool, einfach Bakterien schlucken zu können und die siedeln sich dann im Darm an. Das ist so der Hintergedanke von Probiotika. In der Realität gestaltet sich das viel, viel schwieriger und viel komplexer, als auch gerade das Marketing es aussehen lässt. Denn wie du gerade schon sagst, wenn man sich einmal mit Darmgesundheit befasst, dann landet man sehr schnell in der Werbespirale für X Probiotika und Pülverchen hier und Käpselchen da. Das Problem ist, oder es gibt ganz viele verschiedene Probleme, warum Probiotika nicht diese Wunderlösung bieten, die sie oft versprechen. Denn zum einen, solange sich das Klima im Darm nicht verändert, das bedeutet, die Ernährung nicht verändert wird, Stress nicht reduziert wird und so weiter, bleiben die Lebensbedingungen im Darm ja für die Bakterien gleich. Und die sind ja nicht ohne Grund abgestorben. Es ist ja nicht ohne Grund zu der Dysbiose gekommen. Wenn ich jetzt hier einfach ein paar Probiotika schlucke und da ein paar Bakterien reinsetze, haben die dieselben Lebensbedingungen wie die anderen, die abgestorben sind. Das heißt, sie können sich in der Regel gar nicht ansiedeln, sterben ab und landen in der Toilette. Das ist ein Problem. Zweites Problem ist, dass die meisten Bakterien gar nicht lebend im Darm ankommen, beziehungsweise in der Packung schon gar nicht mehr leben. Weil das einfach Bakterien sind, Lebewesen wie wir, die brauchen bestimmte Rahmenbedingungen, eine bestimmte Temperatur, eine bestimmte Feuchtigkeit und so weiter, um leben zu können. Das heißt, in vielen Probiotika existieren gar keine lebenden Bakterien. Dann ist es so, selbst angenommen, wir sagen jetzt mal, die Bakterien kommen tatsächlich im Darm an, ist es höchst individuell. Ein Probiotikum, das bei dir zu Erfolgen führt, kann sich bei mir entweder gar nicht auswirken oder sogar meine Beschwerden verschlimmern, weil wir beide ein völlig unterschiedliches Mikrobiom haben. Da kommen wir wieder zu dem Fingerabdruck. Da kommen wir wieder, worauf fällt dieses Probiotikum? Fällt es auf Bakterien, die mit den zugeführten Bakterien in eine gute Symbiose gehen können? Dann kann es sein, dass Probiotika tatsächlich Beschwerden reduzieren. Fallen die aber auf ein Feld an Bakterien, das mit den neuen Bakterien nicht gut zusammenarbeiten kann, kann es sein, dass es eben keine Besserung gibt oder im unangenehmsten Fall sogar verschlechtert wird. Das bedeutet, und das sieht man auch in den Studien, das ist auch der Grund, warum es so ein unfassbar heterogenes Studienbild gibt, bezogen auf die Aussagen von Probiotika. Es gibt Studien, die wirklich schöne Ergebnisse liefern. Es gibt Studien, die wiederum das Gegenteil zeigen. Und das ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass eben die Frage, worauf trifft dieses Probiotikum, auf welches Mikrobiom trifft es, entscheidend ist, was die Wirkung angeht und sich dadurch die Erfolge nicht wirklich reproduzieren lassen. Weil ich höre das ganz oft, dass mir jemand sagt, ja, aber bei meiner Kollegin hat das Probiotikum XY so gut bei ihrem Reizdarm geholfen, bei mir aber überhaupt nicht. Ich bin so ein schwerer Fall, ich bin so kompliziert, bei mir funktioniert alles gar nichts, was natürlich so ein ganz unangenehmes Bild oder frustrierendes Bild für die Konsumenten hinterlässt. Fakt ist einfach, wir sind noch überhaupt nicht an dem Punkt, dass man wirklich zuverlässig sagen kann, welches Probiotikum, welcher Bakterienstamm bei wem wie wirkt. Das heißt, grundsätzlich finde ich die Idee super und ich glaube auch, dass das irgendwann mal, wenn wir weiter in der Bakterienforschung sind, nochmal ein wirklich spannendes Thema wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es wirklich, ja, versuchen und testen und gucken und im Zweifel funktioniert es nicht.
Ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch Sinn machen, kein allgemeines Probiotika-Produkt aus dem Internet zu bestellen und das auszuprobieren, sondern sich da wahrscheinlich individuell beim Arzt eins zusammenzustellen zu lassen.
Auf jeden Fall. Ja. Beziehungsweise eine Stuhlanalyse, eine Mikrobiomanalyse vorwegzunehmen. Weil es gibt einzelne Stämme, wo man sagen kann, genau bei der Zusammensetzung funktioniert dieser Stamm. Das weiß man für ganz wenige Stämme, weiß man das schon. Das heißt, man kann, wenn man sagt, ich möchte das nicht unversucht lassen, dann würde ich immer vorschlagen, eine Stuhlanalyse zu machen. Dann weiß der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin oder vielleicht auch die Heilpraktikerin exakt, wie sieht es bei dir individuell aus und was macht hier Sinn und was macht hier nicht Sinn. Und danke, dass du es nochmal angesprochen hast. Das ist wirklich wichtig, da nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, bei der 100. Instagram-Werbung zuzuschlagen, sondern einfach da wirklich individuell zu gucken, was braucht denn mein Mikrobiom und sich da auch wirklich mit einem Experten zusammenzutun und sich da beraten zu lassen.
Mhm. Dann ist deine Meinung wahrscheinlich zu Saftkuren und Co. die gleiche, schätze ich mal. Da habe ich nämlich auch einen Gast aufgelesen, die sollen den Darm reinigen und entgiften. Was sagst du dazu?
Ja, also Saftkuren finde ich insofern sehr schwierig. Kommt jetzt auch darauf an, ob Gemüsesaft oder Obstsaft, aber zum Beispiel Obstsäfte sind ja auch wieder sehr hochkonzentriert an Zucker und so weiter, was grundsätzlich jetzt nicht immer optimal fürs Mikrobiom ist. Aber das stelle ich sogar mal hinten an. Was ich schwieriger finde, ist, was damit vermittelt wird. Es wird vermittelt, lebe dein Leben, wie du möchtest und dann machst du 2 Wochen Saftkur und dann rettest du dein Mikrobiom und danach kannst du genauso weitermachen wie vorher. Und das funktioniert halt eben überhaupt nicht. Solange man den Lebensstil nicht langfristig und dauerhaft verändert, wird sich das Mikrobiom nicht stabilisieren können. Das heißt, wenn ich jetzt nicht bereit bin, meine Ernährung dauerhaft zu verändern, mein Stressmanagement dauerhaft in Angriff zu nehmen, dann kann ich so viel Saftkur machen, wie ich will. Ich werde keine dauerhaften Erfolge bekommen. Selbst wenn ich nach der Saftkur 2 Wochen das Gefühl habe, oh, jetzt geht es mir richtig gut, spätestens wenn ich in meine alten Muster und meine normalen Gewohnheiten zurückverfalle, habe ich exakt dieselben Ergebnisse wie vorher. Wenn nicht sogar schlimmer, weil mein Essverhalten sich verändert hat durch diese Restriktion, dass ich mich da ganz streng dran gehalten habe, wirklich nichts zu essen und so weiter, was mich in den Mangel bringt, was mich auf Verzicht programmiert und ich dann vielleicht noch Binge-Eating fördere und so weiter. Also ich sehe das schwierig, heißt nicht, dass Säfte, Gemüsesäfte nicht die Darmflora unterstützen können, aber als Kur, wie es ja ganz oft beschrieben wird, oder man kann ja Darmkuren in den verschiedensten Varianten kaufen mit, hier nimmst du Probiotika, dann nimmst du Flohsamenschalen, dann nimmst du nur die Säfte, dann nimmst du nur dieses Pülverchen. Das ist, wenn ich es einfach mal so sagen darf, Bullshit, weil das Mikrobiom sich ja über deine Lebenszeit hin entwickelt hat und nicht durch so eine 4 Wochen oder keine Ahnung wie lange Darmkur verändert, sondern einfach durch deinen Lebensstil.
Ja, macht total Sinn. Also ich glaube, da brauche ich gar nichts mehr dazu sagen. Ich würde gern noch über ein anderes Thema mit dir quatschen, und zwar über das Thema Blähbauch. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass mal man irgendwie einen aufgeblähten Bauch hat oder ja einen Blähbauch nach dem Essen, vielleicht irgendwas nicht vertragen hat. Wie würdest du sagen, entsteht so ein Blähbauch?
Ja, also es gibt natürlich unzählig viele verschiedene Trigger, wie ein Blähbauch entstehen kann. Aber im Grunde lassen sich alle auf 3 Kernmechanismen zurückführen. Das bedeutet, Punkt 1 ist, es ist zu viel Gas tatsächlich im Darm vorhanden. Punkt 2 ist, es ist normal viel Gas im Darm vorhanden, aber es kann nicht aus dem Darm entweichen. Und Punkt 3 ist, es gibt eine fehlerhafte Kommunikation zwischen Darm und Gehirn, also eine Darm-Hirn-Hypersensitivität, die dann sozusagen einen falschen Dehnungsreiz an das Gehirn weitergibt und das dann zu einer Erschlaffung der Bauchmuskulatur führt. Können wir gleich nochmal detailliert darüber sprechen. Aber beim Überschuss von Gas, also ganz grundsätzlich ist es so, wenn wir unsere Darmbakterien füttern mit Ballaststoffen, dann produzieren die unter anderem Gas, immer. Das ist vollkommen normal und da kommt es auch nicht zu einem Blähbauch oder Blähungen, sondern das stört uns nicht, wenn es normal abläuft. Wenn wir jetzt aber genau diesen Fall haben, den wir vorher hatten, jemand hat sich jetzt jahrelang von Fastfood ernährt oder zum Beispiel auch sehr intensiv Intervallfasten betrieben und so weiter und hat seine Darmbakterien da ein bisschen ausgehungert, was Ballaststoffe angeht, dann sind die erstmal völlig überfordert, wenn man da jetzt mit Ballaststoffen reingeht, vielleicht sogar noch mit Sauerkraut oder was richtig schön fermentierten, dann entstehen sehr, sehr viele Gase. Das ist dann wirklich zu viel Gas im Darm, wenn wir unser Darmmikrobiom sozusagen vernachlässigt haben und nicht oder das Mikrobiom nicht gut trainiert ist, was dann zu einem unangenehmen Blähbauch und Blähungen führen kann. Das ist Punkt 1, zu viel Gasproduktion. Punkt 2 ist, dass man tatsächlich von außen zu viel Gas aufnimmt. Und da denken immer alle, hey, wie soll denn das gehen? Aber tatsächlich ganz einfach, indem man kohlensäurehaltige Getränke trinkt, nimmt man automatisch Gase auf. Wenn man durch einen Strohhalm trinkt, passiert es leichter, dass man vermehrt Luft aufnimmt. Und ein Punkt, der sehr häufig unterschätzt wird, ist, dass viele Menschen Luft schlucken. Das nennt sich Aerophagie. Und das passiert beim Sprechen und beim Essen und vor allem dann, wenn man unter Stress steht und unter Angst hat, kann es zu dieser Störung kommen, dass man während dem Essen und während dem Sprechen unbewusst natürlich vermehrt Luft schluckt, die sich dann natürlich im Verdauungstrakt befindet und zu entsprechenden Problemen führen kann. Also das wäre Punkt 1, Überschuss an Gas. Punkt 2 ist, wir haben ganz normal viel Gas im Darm, aber es kann nicht entweichen. Also wir haben verschiedene Mechanismen, wie die Gase, die durch Darmbakterien im Darm entstehen, entweichen können. Das ist zum einen Aufstoßen, Rülpsen. Das ist das, was die meisten, denke ich, kennen, Darmwinde, also wenn man pupst. Und das ist der Hauptfaktor, atmen wir diese Gase einfach ab. Das bedeutet, die Gase, die im Darmlumen entstehen, werden über die Darmwand ins Blut aufgenommen, gelangen dann in den Lungenkreislauf und wir atmen sie einfach aus. Darüber werden die meisten Gase aus dem Darm abtransportiert. Also wir pupsen gerade mal 20% der Darmgase aus, der Rest wird überwiegend übers Blut abtransportiert und dann abgeatmet. Und wenn das nicht richtig gut funktioniert, auch wieder zum Beispiel, wenn man unter chronischem Stress leidet, wird die Durchblutung der Darmwand reduziert, werden die Verdauungsorgane einfach weniger durchblutet, weil das in dem Moment in dieser Stresssituation für den Körper nicht wichtig ist. Und wenn natürlich die Darmwand schlechter durchblutet ist, kann natürlich auch weniger Gas abtransportiert werden und es kommt sozusagen zu so einer Stauung an Gas im Darm, was man dann als unangenehmen Blähbauch, der wirklich nicht abgeht und man auch nicht pupsen kann, nicht rüpsen kann und so weiter, bemerkbar wird. Und der dritte Punkt, der ist auch sehr, sehr spannend, weil man da eigentlich erst in den letzten Jahren mehr Erkenntnisse darüber bekommt, ist diese gestörte Kommunikation zwischen Darm und Gehirn, die Darm-Hirn-Hypersensitivität. Und zwar passiert Folgendes, unsere ganze Darmwand ist ganz eng mit Nervenzellen besetzt, weil im Darm passiert ganz, ganz viel und diese Informationen müssen irgendwie ans Gehirn kommen. Und die Nervenzellen sitzen sozusagen auf der Darmwand und gucken quasi die ganze Zeit im Darm, was ist da los und leiten diese Informationen ans Gehirn. Und wenn diese Nervenzellen, wie soll man sagen, hochsensibel sind, dann kann es sein, dass sie einen ganz normalen Dehnungsreiz, wenn man jetzt zum Beispiel eine Handvoll Nüsse gegessen hat, dehnt sich natürlich ein Stück weit irgendwie an manchen Stellen der Verdauungstrakt, die Darmwand. Diese Information wird von den Darmzellen, von den Nervenzellen aufgenommen und ans Gehirn geschickt. Und wenn es da zu einer Hypersensitivität kommt, dann interpretieren die Nervenzellen das jetzt nicht als normale Dehnung, sondern denken, hier ist eine extreme Dehnung, geben diese Information ans Gehirn und dann passiert was ganz Spannendes. Denn normalerweise ist es so, wenn das Gehirn eine Dehnung vom Darm wahrnimmt, dann wird das Zwerchfell, jetzt wird es ein bisschen anatomischer, das ist unser wichtigster Atemmuskel, der liegt quasi wie so eine Kuppel unter den Rippen. Wenn das Gehirn eine Dehnung im Darm wahrnimmt, dann entspannt sich das Zwerchfell, sodass es nach oben gedrückt werden kann. Und der Darm sich, der ja jetzt mehr Platz braucht, nach oben hin ausdehnen kann. Das heißt, das Zwerchfell entspannt sich und gleichzeitig kontrahieren die Bauchmuskeln. Das passiert ganz unterbewusst. Das ist einfach so ein bisschen, dass die Verdauungsorgane geschützt werden und stabil bleiben und gleichzeitig im Körper mehr Platz haben. Deswegen zieht sich das Zwerchfell sozusagen ein Stück zurück. Wenn es zu dieser Hypersensitivität kommt und sozusagen ein kleiner Reiz falsch interpretiert wird und im Gehirn als großer Reiz ankommt, passiert das Gegenteil. Und zwar drückt sich das Zwerchfell nach unten, spannt sich komplett an. Das heißt, der Darm hat weniger Platz, um auszuweichen. Und damit der Darm irgendwo hin kann, lassen die Bauchmuskeln locker. Und man hat dann so schön diesen Schwangerschaftsbauch, obwohl man vielleicht gerade nur ein Glas Wasser oder eine Handvoll Nüsse gegessen hat. Und dieses Phänomen ist noch relativ neu. Das kennt man noch nicht so lange. Das nennt sich das abdominophrenische Dyssynergie-Phänomen. Das bedeutet, dass es einfach zwischen Zwerchfell und Bauchmuskulatur zu einem fehlerhaften Verhalten kommt. Und das ist bei ganz, ganz vielen so die Hauptursache, wie es auch nach wirklich mini kleinen Portionen oder allein schon nach einem Schluck Wasser dann zu so einem Blähbauch kommt, wo man sich fragt, hey, wie kann das sein? Ich habe gerade irgendwie, was weiß ich, ein Glas Wasser getrunken und sehe aus wie im 5. Monat schwanger. Wie zur Hölle geht das? Das ist, wenn dieser Mechanismus zuschlägt sozusagen.
Weiß man denn da genau, was die Ursache dafür ist, dass so eine Hypersensibilität ja überhaupt vorkommt?
Ja, also so ganz genau weiß man das noch nicht. Es stehen natürlich verschiedene Dinge im Verdacht. Auch hier scheint wieder das Darmmikrobiom eine ganz große Rolle zu spielen. Das heißt, wenn es da zur Dysbiose kommt, vermehrt ungünstige Bakterien, einseitige Bakterien vorhanden sind, dass das die Nervenzellen sozusagen überreizen kann und dann eben zu dieser Hypersensitivität führt. Es sind aber auch vorausgegangene Darminfekte im Gespräch und auch chronischer Stress im Sinne von häufig Entwicklungstraumata. Also bei Trauma denken ja viele oft so an Schocktraumata, Unfälle, Kriegserfahrungen und so weiter. Aber auch Entwicklungstraumata, also wie wurde ich in meiner frühen Kindheit geprägt oder auch in der Pubertät? Mhm. Welche Dinge habe ich da vielleicht nicht verarbeitet? Alles, was so das Nervensystem in der frühen Entwicklungsphase in einen Stressmodus bringt, dass dadurch auch diese Nervenaktivität verändert wird. Also das ist sehr, sehr komplex, das Thema, auch sehr, sehr spannend. Aber das Schöne ist, es bietet auch einen unheimlich großen Ansatzpunkt, wenn man sagt, boah, ich finde auch überhaupt gar kein Muster an Lebensmitteln, wann ich aufgebläht bin und wann nicht. Und ich merke wirklich schon nach 2, 3 Nüssen oder was auch immer, irgendeine kleine Menge, dass ich aufgebläht bin, kann man hier unbedingt mal rangehen und sozusagen dann vermehrt auch über Coaching, über Psychotherapie, über Hypnotherapie, über Entspannungsverfahren wirklich diesen Mechanismus wieder in Stabilität bringen.
Das heißt, du würdest quasi so starten, dass du erstmal versuchen würdest, so ein Ernährungstagebuch zu führen und die Lebensmittel vielleicht auszugrenzen, welche man vielleicht nicht so gut verträgt und falls das eben nicht funktioniert, so eine Art Coaching auszuprobieren?
Ja, grundsätzlich ja, aber also das Ernährungstagebuch finde ich super wichtig, um mal herauszufinden, gibt es da Trigger? Und da würde ich aber nicht nur aufschreiben, was ich esse, sondern auch wie ich esse. Wie habe ich gekaut? Wie viel Zeit hatte ich zum Essen? In welchem emotionalen Zustand war ich? War ich da gerade gestresst, frustriert, wütend, traurig? Wer war bei mir? Welche Person? Das hat witzigerweise häufigen Einfluss darauf, wie entspannt man ist. Dann klar, welche Lebensmittel triggern mich? Und ganz wichtig ist mir, dass man nicht einfach nur jetzt diese Lebensmittel streicht und dann sind die für immer gestrichen, sondern dass diese Ausschlussdiät wirklich nur eine Phase ist. Das ist nur Symptombehandlung, das ist nur ein Pflaster. Die Lebensmittel selbst in Form von, man verträgt jetzt zum Beispiel sehr ballaststoffreiche Lebensmittel nicht, ist nur das Symptom, das ist nicht die Ursache. Und dann klar, wenn man sehr starke Beschwerden hat, lässt man diese Lebensmittel, die man da rausgefunden hat, eine Weile weg. Wichtig ist aber, dass man sie so schnell wie möglich wieder integriert. Und da liegt dann der Schlüssel da drin, hier wirklich geduldig in Mäuseschritten vorzugehen und zu sagen, okay, ich starte mit einer, weiß ich nicht, 2 Zentimeter Stück Zucchini, gedünstete Zucchini, um wieder mehr Gemüse zu integrieren und nicht gleich mit einer vollen Ladung reinzugehen und da in mini kleinen Schritten sehr geduldig wieder die Lebensmittel einzuführen, damit man dann das Mikrobiom wieder trainiert, wieder füttert und wirklich dafür sorgt, dass das Mikrobiom auch versorgt ist, wachsen kann und möglichst divers sein kann. Und parallel dazu würde ich immer das Thema Stress angehen. Da kann man selbst sehr, sehr viel machen. Das heißt, man kann die Stressresilienz trainieren, das Nervensystem, das parasympathische Nervensystem trainieren, also das Nervensystem oder den Teil des Nervensystems, der für Entspannung, Heilung, Regeneration und Verdauung zuständig ist, über verschiedene Übungen. Und gleichzeitig natürlich auch Stress, den man eliminieren kann, eliminieren. Also was weiß ich, was das im Job oder familiär oder was auch immer gibt. Wenn es da die Möglichkeit gibt, Veränderungen umzusetzen, dann das tun. Aber natürlich, manche Stressfaktoren lassen sich auch nicht einfach wegknipsen. Mhm. Und wenn das dann nicht reicht, würde ich immer zusätzlich noch mit Coaching oder Therapie auf jeden Fall arbeiten. Und das ist, denke ich, auch ein ganz großes Umdenken, das gerade bei der Behandlung von chronischen Verdauungsbeschwerden stattfindet, dass der Darm bzw. das Mikrobiom endlich sozusagen den wissenschaftlichen Beweis dafür liefert, dass sich Körper und Geist nicht trennen lassen. Das, was die östlichen Medizinformen seit Jahrzehnten oder Jahrtausenden predigen, können wir jetzt langsam auch wissenschaftlich nachvollziehen. Und das ist einfach gerade bei chronischer Verstopfung, chronischem Durchfall, chronischem Blähbauch, Unverträglichkeiten und so weiter, muss immer Körper und Psyche beides zusammen betrachtet werden.
Das Thema finde ich auch mega spannend. Das heißt ja auch, sag ich mal, Bauchgefühl. Und irgendwie kann man das ja dann schon verbinden, sage ich mal, dass der Kopf bzw. das Gehirn, hast du ja auch vorhin schon oft erwähnt, dass das viel auch mit dem Mikrobiom zusammenhängt. Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, wie genau denn Darm und Gehirn miteinander kommunizieren, beziehungsweise wie das aussieht, diese Kommunikation?
Ja, Also so restlos erforscht ist es noch nicht, aber man hat einige Kernmechanismen schon verstanden, wie Darm und Hirn miteinander kommunizieren. Und dazu muss man erstmal in die Embryonalentwicklung des Menschen eintauchen. Also das Gehirn oder die Nervenzellen des Gehirns und die Nervenzellen des Darms entstehen aus demselben Ursprungsgewebe. Das kann man sich vorstellen wie so ein Wollknäuel an Nervenzellen. Und dieser Wollknäuel trennt sich im Laufe der embryonalen Entwicklung auf in zwei kleinere Wollknäuele. Und der eine Wollknäuel zieht in Richtung Schädel und bildet das zentrale Nervensystem. Und der andere Wollknäuel zieht in Richtung Bauch und bildet das enterische Nervensystem, also das Nervensystem des Darms. Und diese beiden Wollknäuele trennen sich nicht vollständig, sondern quasi ein Faden bleibt permanent bestehen. Das ist der Vagusnerv. Und der Vagusnerv ist wiederum der größte Nerv des parasympathischen Nervensystems. Also das, das eben für Verdauung, Heilung, Entspannung, Regeneration zuständig ist. Und über diesen Vagusnerv, das ist ein Weg, ein sehr zentraler Weg, wie Darm und Gehirn permanent miteinander kommunizieren. Weg 1. Mhm. Weg 2 läuft über die Hormonachse. Dadurch, dass Darm und Gehirn aus demselben Ursprungsgewebe entstehen, sprechen die sozusagen auch dieselbe Hormonsprache. Das heißt, sowohl im Darm als auch im Hirn werden teilweise identische Hormone produziert. Zum Beispiel Serotonin, Dopamin, unsere Glückshormone, Melatonin, unser Schlafhormon oder auch Buttergamma-Aminosäure. Das ist ein Neurotransmitter, der das Nervensystem beruhigt. Diese Hormone werden sowohl im Darm als auch im Gehirn gleichermaßen produziert. Es ist relativ untypisch. Also normalerweise wird jetzt zum Beispiel in der Schilddrüse und in den Eierstöcken werden nicht dieselben Hormone produziert. Bei Gehirn und Darm ist es anders. Und wie genau die Kommunikation da stattfindet, das weiß man noch gar nicht. Zum Beispiel geht man davon aus, dass Serotonin die Blut-Hirn-Schranke gar nicht überqueren kann. Trotz alledem beeinflusst das Serotonin, das im Darm produziert wird oder auch nicht produziert wird, wiederum das Serotonin oder den Serotoninhaushalt im Gehirn. Und man vermutet, dass über den Vagusnerv Serotonin, das im Darm produziert wird, den Vagusnerv stimuliert und diese Stimulation dann wieder dazu führt, dass im Gehirn die Rezeptoren sensibler werden, sensitiver werden und das Serotonin, das im Gehirn vorhanden ist, wieder anders wirken kann. Also es ist auch sehr komplex und sehr spannend, aber das ist Weg 2, Hormonhaushalt. Dann produzieren die Bakterien selbst Stoffe, die aus dem Darm dann über die Darmwand ins Blut, ins Gehirn gelangen können. Das können zum einen positive Stoffe sein, wie kurzkettige Fettsäuren. Die entstehen, wenn die Darmbakterien eben Ballaststoffe zur Verfügung bekommen. Die können dann daraus kurzkettige Fettsäuren produzieren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren sind zum Beispiel für die Darmzellen enorm wichtig, damit die Darmwand stabil ist, die Durchlässigkeit der Darmwand optimal ist, aber auch im Gehirn. Nutzen die Gliazellen, das sind wichtige Immunzellen im Gehirn, nutzen kurzkettige Fettsäuren als Energielieferanten und sorgen dann dafür, dass es hier nicht zu Ablagerungen oder zu irgendwelchen Keimen kommt. Das heißt auch hier über die Stoffwechselprodukte der Bakterien. Das kann auch im negativen Sinne stattfinden. Wenn wir zum Beispiel sehr viel E. coli-Bakterien, Salmonellen oder Staphylokokken haben, dann können diese Darmbakterien zum Beispiel vermehrt bestimmte Eiweißstrukturen, die nennen sich Amyloide, produzieren, die dann auch über die Blutwand, über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn können und da zum Beispiel, das weiß man inzwischen, mit zur Entstehung von Morbus Alzheimer oder Morbus Parkinson führen können. Auch sehr, sehr spannend. Oder auch Fragmente von den Bakterienwänden, Lipopolysaccharide, ins Blut gelangen und Entzündungen fördern können und eben auch ins Gehirn gelangen können und dann auch im Gehirn zu Entzündungen fördern können. Also das sind so einmal der Vagusnerv, Hormone, Bakterienbestandteile. Und zu guter Letzt das Immunsystem. Das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Der Darm ist eine riesengroße Fläche. Und das Immunsystem ist hier sehr, sehr wichtig, damit eben entschieden werden kann, was wirklich aus dem Darm in den Körper aufgenommen wird und was nicht. Und wenn es jetzt zu Entzündungen in der Darmwand kommt, dann werden hier sehr, sehr viele Botenstoffe frei, die eben nicht lokal in der Darmwand bleiben, sondern dann übers Blut auch ins Gehirn können und dann auch im Gehirn chronische Entzündungsprozesse fördern können, was zu Dingen wie Brain Fog oder auch Depressionen führen oder zumindest unterstützen kann, aber eben auch tatsächlich neurodegenerative Erkrankungen wie Morbus Parkinson oder Morbus Alzheimer. Das sind so die Wege, wie vor allem der Darm mit dem Gehirn kommuniziert. Und umgekehrt sind natürlich auch psychische Faktoren einflussreich auf das Mikrobiom und die Darmgesundheit. Also wenn wir wieder beim Thema Stress sind, wenn wir sehr, sehr viel Stress haben, viele Stresshormone ausgeschüttet werden, verändert das wieder das Mikrobiom. Denn zum Beispiel Cortisol führt dazu, dass Lactobacillen Bifidobakterien absterben. Diese Bakterien sind wiederum wichtig, weil die produzieren unter anderem Milchsäure, die den pH-Wert im Darm reguliert. Und wenn diese Bakterien fehlen, verändert sich der pH-Wert, was dann wieder einen Rattenschwanz hinter sich herzieht, weil dann wieder E. coli-Bakterien und so weiter einen Wachstumsvorteil bekommen. Also diese Stresskomponente quasi eher vom Gehirn an den Darm. Das sind so die Grundlagen, die man schon weiß, aber ich bin mir sicher, dass da auch noch ganz, ganz viel stattfindet, wovon wir keine Ahnung haben und wir hoffentlich in den nächsten Jahren mehr Erkenntnisse dazu bekommen.
Spannend auch, dass es so verschiedene Wege gibt, wie der Darm und das Gehirn kommunizieren, dass das nicht über nur den Vagusnerv geht, sondern über so viele verschiedene Wege. Und ich schätze mal, die kommunizieren wahrscheinlich mehr, als wir denken.
Ja, auf jeden Fall.
Jede Minute, ja.
Das braucht man gar nicht so wissenschaftlich zu betrachten oder das kann jeder mal für sich nachspinnen. Gerade das Thema Bauchgefühl, was du vorhin schon hattest, oder Schmetterlinge im Bauch und all diese Dinge, dass man sagt, oh, das war eine Bauchentscheidung oder ich habe eine Kopfentscheidung getroffen, die war falsch, mein Bauch hat es gleich gewusst und all diese Dinge. Da wissen wir so viel noch überhaupt nicht, da ist noch so viel unklar. Und gerade dieses Darmhirn, dieses zweite Gehirn, denke ich bin gespannt, was da kommen wird, steuert unser Leben so viel mehr, unsere Entscheidungen, was wir tun, was wir nicht tun und so weiter, so viel mehr, als wir denken. Und beziehungsweise dürfte bei dem einen oder anderen vielleicht auch mehr Mitspracheerlaubnis bekommen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber ja, da sind wir aus wissenschaftlicher Sicht noch ein bisschen hinterher. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit.
Ich muss selber sagen, ich versuche total auf meinen Bauch zu hören, wenn ich Entscheidungen treffe, weil ich schon oft gemerkt habe, dass der mir doch irgendwie ja Zeichen gibt, was richtig und was falsch wäre. Und wenn man dann doch mal auf seinen Kopf gehört hat, man doch manchmal die falsche Entscheidung dann getroffen hat. Also ich habe das echt schon selber oft erlebt, dass ich dann doch gerne auf meinen Bauch höre und der meistens doch richtig liegt.
Ja, total. Also ich habe das tatsächlich in beruflicher Hinsicht sehr etabliert, dass ich entscheide, mit wem ich zusammenarbeite oder nicht oder welche Projekte ich angehe oder nicht, dass ich das inzwischen komplett nach dem Bauch mache, weil ich einfach so oft gelernt habe, dass rational wäre es viel klüger gewesen, dies zu tun, das zu tun oder mich mit der Person zusammenzutun oder was weiß ich, dass es immer gut geworden ist, wenn ich mich mit dem Bauch entschieden habe, dass es aber nicht immer, es war nicht immer falsch, wenn ich mich mit dem Kopf entschieden habe, aber dass es einfach sehr viel zuverlässiger mit dem Bauch funktioniert und das macht es für mich sehr viel einfacher und entspannter und funktioniert zumindest für mich super gut.
Voll schön, vor allem auch, weil man seinen Kopf dann nicht mehr so viel anstrengen muss, sondern sein Bauch das quasi schon ja sagt,
ja.
Was man machen und lassen soll. Wie würdest du denn sagen, also ich habe nämlich mal gelesen, dass der Darm eben, sage ich mal, zu 90% mit dem Gehirn spricht, aber irgendwie nur 10% des Gehirns auch mit dem Darm sprechen. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also man ist ganz lange davon ausgegangen, dass das Gehirn einfach den Ton angibt und sagt, so, verdauen jetzt, nicht verdauen und so weiter. Inzwischen weiß man aber genau das, dass der Darm eigentlich permanent Informationen an das Gehirn abgibt und damit natürlich auch extrem viel reguliert, worauf dann das Gehirn dann wieder reagieren muss. Das heißt, auf jeden Fall ist der Darm der Taktgeber in der Kommunikation zwischen Darm und Gehirn. Ja, finde ich auch eine sehr spannende Erkenntnis.
Ja, richtig, richtig
spannend. Wo sich dann auch wieder die Frage stellt, wie entstehen denn dann Kopfentscheidungen? Werden die dann, also jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, werden die dann eh vorher schon durch Darminformationen mit beeinflusst? Ich weiß es nicht, wir werden sehen.
Vielleicht, ja. Wie würdest du denn dann sagen, sollte man mit Stress umgehen? Du hast ja vorhin schon Stressresilienz angesprochen, um eben unseren Darm zu schützen.
Ja, also das ist einfach wichtig zu verstehen, dass man sein Nervensystem genauso trainieren kann wie seine Muskulatur. Das ist nur irgendwie bei uns in der Kultur nicht so etabliert, dass man proaktiv sich um sein Nervensystem kümmern darf, / muss. Gerade in unserer heutigen Welt kommt eigentlich niemand mehr am Stressmanagement herum. Und Stressresilienz bedeutet nichts anderes als die Widerstandskraft gegen Stress. Das bedeutet, wenn ich eine starke Stressresilienz habe, eine hohe Stressresilienz, dann bringen mich Störfaktoren, Stressfaktoren weniger in den Kampf- oder Fluchtmodus. Das sozusagen der Hintergrund für unser Nervensystem ist, was Stress bedeutet. Als wenn ich eine starke Stressresilienz habe, dann können dieselben Störfaktoren auf mich eintreffen und mein Nervensystem bleibt länger im Parasympathikus aktiv, also länger in dem Modus, in dem meine Verdauung optimal funktionieren kann, in dem Fortpflanzung funktionieren kann, in dem Heilung funktionieren kann. Und das ist was jeder von uns lernen darf, denn ich denke, die wenigsten haben von uns während ihrer Erziehung mitbekommen, dass man so, wie man regelmäßig Sport macht, irgendwie auch regelmäßig entspannt und regelmäßig Nerventraining macht, also Übungen, Vagusnervübungen macht, um sein Nervensystem zu stärken. Das ist was, was man lernen darf. Mhm. Und dann, das hatten wir vorhin auch schon klar, natürlich ganz klassische Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation, progressive Muskelentspannung, alles, was dazu führt, dass man dem Nervensystem eine Pause verschafft und sich das auch ins Bewusstsein zu rufen, dass Pausen und Erholung nichts mit Faulheit zu tun hat oder man kriegt nichts auf die Kette, sondern wirklich notwendig sind, damit unser Körper optimal funktionieren kann und wir dann auch zu gegebener Zeit wieder wirklich leisten können. Und da mal für sich zu prüfen, wie sieht's eigentlich aus? Wie gehe ich denn da mit mir selbst um? Buche ich die ganze Zeit nur von meinem Nervenkonto ab oder zahle ich auch ab und zu durch Entspannung, durch bewusste Regeneration? Und damit ist nicht Netflix und damit ist auch nicht Datteln am Handy und Scrollen gemeint, sondern wirklich ganz fokussierte Entspannung. Mhm. Gebe ich meinem Nervensystem da die Möglichkeit? Und gerade wenn man unter chronischen Beschwerden, vor allem chronischen Verdauungsbeschwerden leidet, empfehle ich immer gerne die Zusammenarbeit mit einem Coach oder auch dann mit einem Therapeuten, wenn man das Gefühl hat, da könnte eventuell auch mehr dahinter stecken. Das ist einfach unglaublich verwoben, diese Themen. Und wenn man da schafft, das Nervensystem zu beruhigen und zu stärken, funktioniert es mit der Verdauung automatisch leichter, denn es ist komplett physiologisch, also es ist vom Körper vorgesehen, dass er unter Stress die Verdauungsleistung reduziert. Denn Stress ist für unseren Körper ein Überlebensmodus, in dem er im Grunde kämpfen oder flüchten muss. Das ist leider heute noch so wie von tausenden Jahren, dass unsere Körper denkt, wenn wir Stress empfinden, dass er kämpfen oder flüchten muss, vor einem Fressfeind zum Beispiel. Das heißt, heute, wenn du in deinem Bürostuhl sitzt und Stress empfindest, weil du eine unangenehme E-Mail gelesen hast oder was weiß ich, läuft in deinem Körper noch exakt derselbe Mechanismus ab wie damals vor tausenden von Jahren, wo du vom Säbelzahntiger weggerannt bist. Das bedeutet, die Verdauungsleistung wird unter chronischem Stress gedrosselt. Und das vergessen so viele, dass wir können physiologisch nicht gut verdauen, wenn wir gestresst sind. Das ist einfach so. Unser Körper ist so genetisch programmiert und das darf man für sich nutzen und sozusagen umdrehen und dafür sorgen, dass man möglichst wenig gestresst ist und auch wirklich so innere Themen auflöst. Wie Stress ist nicht nur Zeitdruck oder Job und Familie oder Geldsorgen. Das ist immer so das, was alle mit Stress verbinden. Aber Stress ist auch, habe ich den Konflikt mit Person XY nicht gelöst? Habe ich eine schwierige Kindheit gehabt und das noch nicht für mich gut aufarbeiten können? Habe ich gerade ein Beziehungsdrama? Was weiß ich, bin ich mit mir total unzufrieden und gehe wahnsinnig streng mit mir selbst um? Das sind alles Dinge, die in unserem Körper chronischen Stress auslösen, was man im Außen überhaupt nicht wahrnimmt. Oder auch, ich arbeite oft mit Menschen, die sagen, ich bin gar nicht gestresst. Ich habe einen entspannten Job, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe viel Zeit. Ich habe überhaupt nichts. Wenn wir dann aber mal in das Seelenleben schauen, wie es so im Herzen, sage ich mal, aussieht, rodelt es da an Stresshormonen. Und da darf man dann auch rangehen, wenn man an die Verdauung möchte. Und das ist, denke ich, wichtig zu berücksichtigen, wenn man schon lange mit Verdauungsbeschwerden kämpft und irgendwie da nicht vorankommt, dass man da auch mal guckt, wie sieht es denn auf der psychologischen, emotionalen Ebene bei mir aus.
Finde ich auch wichtig, dass du dazu sagst, dazu gehört nicht Daddeln auf dem Handy oder eben Netflix schauen, weil viele betiteln das ja schon als Me-Time und sagen, da können sie entspannen, da kommen sie runter. Aber letztendlich lässt man sich auch nur berieseln und beschäftigt seinen Kopf mit anderen Dingen als vielleicht Arbeit oder Familie. Aber
es ist eine Ablenkung. Also man lenkt sich von den Themen, die einen möglicherweise belasten, ab. Aber das Nervensystem erfährt keine Entspannung. Man muss sich überlegen, wie viel Reize durch ein Bild, also ich weiß nicht, wie viele Bilder pro Film, da bin ich jetzt schlecht, ich weiß nicht, wie viele tausend Bilder da pro Minute durchlaufen. Das ist ja eine völlige Reizüberflutung für unsere Sinnesorgane. Mit der können wir inzwischen umgehen, aber unser Nervensystem ist da alles andere als im Ruhemodus. Das muss ja diese ganzen Informationen, die da von diesem Bildschirm über unser Auge, über unser Gehör in unserem Gehirn verarbeitet werden, das hat nichts von Entspannung. Das ist in Höchstleistung. In dem Moment, wo wir einen Film gucken oder auf Instagram scrollen oder wo auch immer, ist unser Gehirn in Dauerverarbeitungsmodus. Das hat nichts mit Entspannung zu tun. Und es gibt sogar eine Untersuchung, Die hat festgestellt, dass wenn man während dem Essen TV guckt, natürlich der Stressmodus aktiviert ist und man natürlich weniger gut verdauen kann, weniger Enzyme produziert werden und so weiter, als wie wenn man nicht am Handy, nicht am Computer, nicht am Fernseher wäre. Und spannenderweise selbst Filme wie Tierdokus oder Landschaftsaufnahmen nicht entspannend sind. Einfach durch diese pure Informationsverarbeitung wird der Sympathikus aktiv, also der Stressmodus aktiv und nicht der Verdauungsmodus, was ich nicht vermutet hätte. Ich hätte gedacht, naja, wenn man sich so eine Tierdoku anschaut, kann ja irgendwie ganz entspannt sein vielleicht. Aber nein, selbst das reicht aufgrund der Informationsverarbeitung, dass der Sympathikus aktiviert ist und die Verdauung gedrosselt ist. Also das ist ganz wichtig, einfach auch mal während dem Essen den Fernseher auszuschalten, das Handy wegzulegen, Laptop zuzuklappen, all diese Dinge.
Wow, richtig spannend, dass man selbst bei einer Tierdoku, sage ich mal, nicht entspannt ist. Dabei kommt es einem als das Entspannendste der Welt vor.
Ja.
Aber ich glaube, da muss man sich selber auch ein bisschen an die Nase fassen, weil selbst wenn man mal, sage ich mal, spazieren geht, wie oft hört man dann trotzdem einen Podcast oder Musik und lässt sich trotzdem berieseln? Und wie oft gibt man sich mal wirklich Ruhe und Zeit für sich, um mal zu reflektieren, nachzudenken, wirklich zu entspannen? Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig. Nicht nur für den Darm, sondern allgemein.
Total, ja. Absolut. Also ich bin da auch weit weg von perfekt. Zum Beispiel höre ich wahnsinnig gerne Podcasts, wenn ich joggen gehe. Und ich stelle aber fest, wenn ich mal aus irgendeinem Grund meine Kopfhörer vergessen habe oder die leer sind und so weiter und ich einfach ohne irgendwas joggen gehe, dass das nochmal ganz anders auf mich wirkt und ich so viel entspannter zurückkomme. Und ich mir denke, ja, eigentlich müsste ich das öfter mal machen, auch da noch mehr in die Entspannung zu gehen. Das sind dann so Kleinigkeiten, an denen man dann auch einfach immer weiter feilen darf. Man muss nicht perfekt sein, aber Stück für Stück irgendwie da dran zu denken, dass man wirklich seinem Nervensystem immer mehr Momente der Erholung gibt und auch einfach Pause von Reizverarbeitung.
Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wenn du zum Schluss vielleicht noch so ein, zwei Tipps geben könntest, die für dich am wichtigsten sind, um unseren Darm, unser Mikrobiom ja zu fördern, zu unterstützen, welche wären das so?
Ja, also was ich immer gerne mitgebe, ist, egal was man sich jetzt vorgenommen hat, wenn man sagt, boah, ich möchte jetzt die Ernährung endlich mal anpacken, dieses leidige Thema, oder ja, Stressmanagement habe ich bisher völlig ignoriert, da gehe ich jetzt ran, dass man den Druck rausnimmt und dass man hier wirklich liebevoll mit sich selbst umgeht und das Ganze als Entwicklungsprozess sieht, in dem man sich weiterentwickeln darf und immer besser werden darf. Weil was ganz leicht passiert ist, gerade bei Ernährungsumstellung, dass das an sich schon wieder so ein stressiges und belastendes Thema ist, dass die Symptome dann erstmal noch verschlimmern kann, sondern dass man hier wirklich den Druck rausnimmt und sagt, okay, ich nehme mir jetzt eins nach dem anderen vor und ich rechne mit Rückschlägen. Rückschläge sind der Beweis dafür, dass ich losgegangen bin, dass ich Veränderungen aktiviert habe und dass man da liebevoll und geduldig mit sich umgeht. Und der zweite Punkt, den ich wirklich noch mitgeben möchte, ist dieses Thema Stress nicht zu unterschätzen, weil das einfach bislang aus unserer Medizin ausgeklammert wurde, nicht in Therapiekonzepte inkludiert ist, bislang, aber meiner Meinung nach einfach ja ein grundlegender Faktor dafür ist, in welchem Zustand unser Körper ist, ob er im Zustand der Heilung sein kann, ob er im Zustand der Verdauung sein kann, ja oder nein. Und das Schöne ist, dafür haben wir alles selbst, was wir brauchen, um da reinzugehen, mehr Entspannung, mehr Regeneration, ein stabileres Nervensystem aufzubauen. Das sind so meine zwei wichtigsten Punkte, die ich gerne noch mitgeben möchte.
Voll schön. Danke dir. Dann ja, danke ich dir für all deine Tipps und dein Wissen. Und ja, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke dir für deine Zeit.
Vielen Dank. Mir hat es auch wirklich viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Wir wissen jetzt, dass das Mikrobiom bei jedem individuell ist und sich durch viele verschiedene Einflüsse verändern kann. Besonders auf eine Vielzahl von pflanzlichen und naturbelassenen Lebensmitteln und ausreichend Bewegung werde ich jetzt achten, um die Vielfalt und die Menge meiner Darmbakterien zu verbessern. Außerdem weiß ich jetzt, dass auch Stress einen grundlegenden Einfluss auf meine Verdauung hat. Deshalb werde ich besonders darauf achten, mir regelmäßig Pausen ohne Reize von Handy oder TV zu gönnen, um meine Darmgesundheit zu verbessern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.